Guten Morgen, ihr Lieben. Glaubst du, dass Gott dich freundlich anlächelt? Wir haben einen so guten Gott. Er meint es so gut mit uns. Ich glaube, wir sollten das noch viel mehr verinnerlichen. Schön, dass ihr euch aus dem Bett gewagt habt bei diesem Wetter. Gott hat etwas vor heute. Gott ist ein großer Gott. Wir sind ja immer noch in der Predigtserie Hunger nach einer tieferen Dimension mit dem Heiligen Geist. Eine tieferen Beziehung mit dem Heiligen Geist. Ich habe heute das Thema Kraft der Anbetung gewählt. Eigentlich habe ich zuerst etwas anderes vorbereitet und dann ist mir dieses Thema immer wichtiger geworden. Und danke Sabine für die gute Vorlage. Ich denke, das geht in eine Linie. Wir haben nicht miteinander abgesprochen, aber wir haben denselben Heiligen Geist. Ich denke, Gott möchte uns wirklich etwas aufs Herz legen. Ich bin überzeugt, dass Anbetung ein weit unterschätzter Schlüssel zu geistlichen Durchbrüchen ist. Dazu muss ich natürlich den Begriff Anbetung zuerst etwas definieren. Ich meine damit nicht die Lieder, die wir jeweils meistens vor der Predigt singen. Ich meine viel, viel, viel mehr. Anbetung ist ein Lebensstil der Dankbarkeit, der Ehrfurcht, der Abhängigkeit, der Hingabe vor diesem wunderbaren Gott, vor diesem herrlichen Heiland, vor diesem großen König, der sich klein gemacht hat, um sich mit uns zu vereinen. Anbetung ist die natürliche Reaktion auf die Tatsache, wer Gott ist und was er getan hat. Sollte wenigstens. Anbeten kann man nur, wenn man vor diesem herrlichen Gott staunen kann. Wenn man ihn erlebt als diesen Heiligen, als diesen liebenvollen König. Anbetung ist zudem auch eine geistliche Waffe, ein Schlüssel zu geistlichen Durchbrüchen, zu Wachstum und zu Standhaftigkeit. Das bewirkt oder ist Anbetung aber eigentlich nur nebenbei. Vor allem hat Anbetung das eine Ziel, Gott nahe zu sein, ihn groß zu machen. Alles andere ergibt sich daraus wie automatisch. Es gibt keinen Grund außerhalb von Gott, um ihn anzubeten. Wir beten ihn nicht an, weil wir irgendetwas von ihm haben wollen, außer seiner Gegenwart, seiner Nähe. Er ist alles, was wir brauchen. Und er hat sich mit sich selber uns alles gegeben, was wir brauchen. Anbetung hat nichts damit zu tun, wie wir uns fühlen. Gott ist und bleibt immer noch der herrliche Herrscher des Universums, unser liebevoller Vater. Egal, ob das Meer sich stürmt oder nicht, er ist der, der unsere Seele sättigt. Anbetung hilft uns, uns auf diesen Gott auszurichten und sensibilisiert uns für seine Gegenwart. Anbetung nimmt den Blick von uns selber weg und richtet ihn auf ihn, weil sie auf Gott fokussiert ist. Anbetung macht uns und die Umstände und auch die alle Herausforderungen und den Feind klein, weil sie Gott groß macht. Es könnte sein, dass wir ein leicht verschrobenes Bild von Anbetung haben. Vielleicht sind wir der Meinung, wir müssen durch Anbetung Gott etwas Gutes tun. Schließlich hat er es ja verdient, er ist ja schließlich Gott. Und würdig, und wir müssen ihn quasi anbeten, wir sind ihm das schuldig. Das stimmt natürlich einerseits, absolut, aber das ist nur ein Teil davon. Ich möchte das mit einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Wenn Jörg mich zum Beispiel einlädt zum Essen und sagt, ja, du hast es schließlich verdient, du bist ja schließlich meine Frau, ich bin dir das so quasi schuldig, dann freut mich das einerseits ja schon. Aber viel mehr berührt es mein Herz, wenn er sagt, weißt du, ich wollte einfach wieder mal wirklich Zeit mit dir verbringen. Es inspiriert mich, Zeit mit dir zu verbringen. Es tut mir gut. Ich freue mich einfach, wenn ich Zeit mit dir habe. Das berührt mein Herz ganz anders. Somit ist nämlich Jürg eigentlich der Beschenkte. Und das gibt mir viel mehr Würde, als wenn er mich einfach einlädt, ja, weil er mir ja quasi schuldig ist. Und ich denke, bei Gott ist das nicht anders. Es gibt nichts Schöneres, als Zeit mit ihm zu verbringen. Und dann sind auch wir die Beschenkten. Versteht ihr den Unterschied? Ich finde das ein recht wichtiger Aspekt. Eigentlich geben wir Gott mit unserer Anbetung nichts. Er gibt uns etwas. Und es ist nichts Verkehrtes, unser Glück in seiner Nähe zu suchen. Denn Gott nahe zu sein, macht nun mal glücklich. Ich kann auch nichts dafür. Das ist einfach so, seine Nähe beglückt uns. Die tut uns wohl. Anbetung hat darum auch immer wieder mit meiner Entscheidung zu tun, diesen Gott zu meiner Lebensquelle zu machen, zu meinem Lebenselixier. Habakuk sagte, zwar blüht der Feigenbaum nicht, an den Reben ist nichts zu ernten. Der Ölbaum bringt keinen Ertrag. Die Kornfelder tragen keine Frucht. Im Pferch sind keine Schafe. Im Stall steht kein Rind mehr. Das ist ziemlich hart für jemanden, der von diesen Dingen lebt. Das ist ein schwerwiegendes Problem, vielleicht sogar existenziell. Aber er bleibt es nicht dabei, seine Umstände zu beschreiben. Er sagt, und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Habakuk 3, 17 bis 19. Gott beflügelt uns im wahrsten Sinn des Wortes. Und er befähigt uns, wie ein Hirsch über die Berge unserer Sorgen zu springen. Ich kann mir gut vorstellen, dass eher nicht so ganz einfache Zeiten vor uns liegen. Gut, wenn wir es gelernt haben, diesen Gott als unsere Lebensquelle zu haben. Unabhängig von den Umständen, uns bei ihm zu sättigen. Wir folgen Jesus nicht wegen dem, was er für uns tut. Auch wenn er immer wieder so viel Gutes tut. Wir folgen ihm, weil er König ist, weil er Herr ist, weil er immer gut ist und immer wieder Gutes tut. Ihn anzubeten, dazu sind wir erschaffen. Und letztendlich finden wir unsere größte Bestimmung da drin, auch die größte Erfüllung. Wenn wir einfach in dieser engen Beziehung, in dieser Liebesbeziehung mit diesem Gott leben. Nach meinem Unfall in der Rekonvaleszenzzeit war ich wirklich recht durcheinander. Es hat mich im wahrsten Sinne des Wortes aus der Bahn geworfen. Und ich hatte am Anfang recht Mühe, mich im Leben wieder zurechtzufinden. Ich fühlte mich auch sehr einsam da in Italien, ohne Freunde, ohne Gemeinde, weit weg von der Familie. Und in dieser Zeit habe ich sehr viel Lobpreis gehört und auch selber Lobpreis gemacht. Es hat mir einfach gut getan. Solche Wahrheiten zu proklamieren wie, du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich bei dir. Wenn mich Angst befällt, so vertraue ich auf dich. Das macht etwas mit uns, wenn wir solche Wahrheiten proklamieren. Wenn wir uns immer wieder vor Augen halten, an wen wir eigentlich glauben. Auch wenn wahre Anbetung nicht eben Lieder singen ist, tut es uns doch gut, wenn wir das laut aussprechen oder singen. Du bist treu, du stehst zu mir, du lächelst mich an. Das macht etwas mit unserer Seele und es ist gut, wenn wir das immer wieder praktizieren. Ich zumindest habe das erlebt, dass es mir immer wieder gut tut und aktuell muss ich das auch üben. Wir sind alle herausgefordert in der jetzigen Zeit. Es ist nicht eine einfache Zeit. Und ich habe mir gerade gestern gesagt, Herr, das ist eigentlich eine Botschaft für mich. Ich habe mich ans Piano gesetzt und einfach ihn gelobt, weil er würdig ist und weil es etwas mit mir macht, wenn ich ihn anbete. Ich bin ja nicht die Einzige, die schwierige Zeiten kennt. Und vielleicht steckst du auch mittendrin. Ich gebe dir den Tipp, probier das mal aus. Nimm dir einfach mal eine Zeit, wo du dich diesem wunderbaren Gott nahest, in Anbetung, in Ehrfurcht, in Liebe. Gerade wenn wir meinen, es gäbe keinen Grund zu loben, denke ich, dann können wir uns noch mehr fokussieren auf den wahren Grund, warum wir Gott anbeten. Jesus und Jesus allein. Wir beten ihn deswegen an, nicht weil es uns gut geht, sondern weil wir erkannt haben, wer dieser wunderbare Gott ist. Rick Warren schreibt in seinem Buch Leben mit Vision, die höchste Stufe der Anbetung haben sie erreicht, wenn sie Gott inmitten von Leid loben, wenn sie ihm im Angesicht von Schmerz und Not danken, wenn sie ihm inmitten von Versuchungen vertrauen, wenn sie sich ihm inmitten von Leid hingeben und wenn sie ihn lieben, auch wenn er weit entfernt zu sein scheint. Paulus und Silas sind uns darin natürlich super gute Vorbilder. Sie waren im Gefängnis, blutig geschlagen und ich nehme mal an, sie hatten große Schmerzen. Also es ist nicht so lustig, wenn du da ausgepeitscht wirst. Und ihnen war sicherlich nicht nach Loben zumute. Und dann, was lesen wir? Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern. Und die Mitgefangenen hörten sie, Apostelgeschichte 16, 25. Es war also nicht nur so ein leises Summen oder im Herzen danken. Man hörte ihren Lobgesang inmitten von Schmerzen, Ungerechtigkeit, Ungewissheit und Not. Und was tat Gott? Er tat ein riesiges Wunder. Lobpreis, Anbetung setzt etwas frei. Das ist nicht immer so. So ein Riesenwunder, wie jetzt damals da im Gefängnis. Aber immer geschieht etwas in unserem Herzen, wenn wir uns entscheiden, trotz den Umständen, diesen wunderbaren Gott zu loben. In einem AVC-Heft für verfolgte Christen hatte es einmal einen wunderbaren Text, den ein Iraner, der jahrelang im Gefängnis war, wegen seines Glaubens verfasst hat. Ich habe mir diesen damals abgeschrieben, und ich möchte ein paar Zeilen mit euch teilen. Meiner Ansicht nach ist das Anbetung pur. Meine Wüste ist so glühend, dass meine Tränen vertrocknen, bevor sie auf die Erde fallen. Aber kühl ist es in deinem Schatten. Meine Wüste ist trocken, aber eine Oase im Regen des Heiligen Geistes. Meine Wüste scheint ein einsamer Weg zu sein, aber ich bin nicht allein. Mein Geliebter ist bei mir. Meine Wüste ist gefährlich, aber ich bin sicher, weil ich an seiner Schulter ruhe. So liebe ich meine Wüste, weil sie mich in eine tiefere Beziehung mit dir führt, Herr. Und niemand kann mich je aus deinen Armen reißen. Das berührt mich total. Total. Ich meine, da schreibt jemand, nicht irgendwie, der bequem in einem Gefängniszimmer sitzt, wie wir es hier kennen, mit Fernseher und weiß ich was. Da schreibt einer, der wirklich die Abgründe kennt, der alleine ist. Und er sagt, ich liebe meine Wüste, weil sie mich näher zu dir, meinem Geliebten, bringt. Hey, das finde ich gewaltig. Das ist gewaltig. Da schreibt jemand, der Jesus wirklich als Lebenselixier kennt. Und wir können diesen Jesus auch als unser Lebenselixier kennen. Das hat auch der Psalmist Asaf gesagt. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich habe. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt Gott doch meiner Seele Halt. Du bist alles, was ich brauche. Psalm 73, 25 und 26. Wenn Gott der Herr ist, alles, was wir brauchen, dann haben wir nie Mangel. Dann haben wir immer genug. Ich frage mich manchmal, wie gut sind wir auf Krisen vorbereitet? Und wie kommen wir heil durch sie durch? Schwierige Zeiten bewältigen wir, indem wir Gott zu allem machen, was wir brauchen. Und uns immer wieder bei dem bergen, der König ist und bleibt. Auch wenn die Welt irgendwie im Tumult versinkt, er hat immer noch die Fäden der Hände, die Fäden dieser Welt in seinen Händen. Er ist immer noch unsere Zuflucht, unsere Burg, unsere Hilfe, Tag für Tag. In dieser intimen Freundschaft mit Jesus können wir eine Zuversicht haben. Wir sollten diese Freundschaft wirklich pflegen. Nicht erst, wenn es mal eng wird und schwierig, sondern jetzt, dass wir da einen geistlichen Muskelvorrat anlegen, dass wir gefestigt sind. Gott ist und bleibt unsere Zuflucht. Lassen wir die Umstände, mögen sie gut oder schlecht sein, nicht bestimmen über unsere Beziehung mit Jesus. Er ist und bleibt unsere Kraft, unser Grund der Freude. Und das sollten wir immer und immer wieder in Fokus nehmen. Das bringt unserer Seele eine ungeahnte Befriedigung und lässt unseren inwendigen Menschen stark werden. Vielleicht ist es auch darum, dass Jesus sagte, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Johannes 4,23. Die Bibel spricht nicht oft davon, dass Gott nach etwas sucht. Es muss eher rar sein, nehme ich an. Hier sagt Jesus, dass Gott nach Menschen sucht, die ihn anbeten. Ein interessanter Gedanke. Ist Gott denn angewiesen, dass wir ihn anbeten? Der ganze Himmel ist doch mit Lobpreis gefüllt. Engel singen Tag und Nacht vor ihm. Sie sagen, heilig, heilig, heilig bist du Herr. Bücken sich nieder, Tag und Nacht ist da im Himmel eine Riesenanbetung. Und doch sehnt sich Gott nach Menschen, die ihn anbeten. Könnt ihr mir vorstellen, ein Grund, warum Gott danach sucht, ist, weil Anbetung ihn anzieht. Im Psalm 22, Vers 4 lesen wir nämlich, O Heilige, der du in Israels Lobgesang wohnst. Gott wohnt oder thront in unserem Lobgesang. Er fühlt sich dort wohl. Er lässt sich dort nieder, ist nicht nur vorübergehend, sondern er thront oder wohnt dort. Und ein anderer Grund ist wahrscheinlich auch, weil Jesus weiß, wie gut es uns selber tut, wenn wir ihn anbeten. Wenn wir so einen Lebensstil, so eine Haltung haben der Anbetung, des Ausgerichtetseins auf ihn. Prosper von Aquitanien, ein früher Kirchenvater, sagte, die Art und Weise, wie wir anbeten, zeigt, was wir glauben und bestimmt, wie wir leben. Anbetung bestimmt, wie wir leben. Das gilt nur, wenn Anbetung weit, weit mehr ist als das Singen von ein paar Liedern. Sondern eine Haltung. In Römer 12,1 stellt uns Paulus eine vielbedeutende Frage. Was sollte unsere angemessene Reaktion auf Gottes wunderbare Barmherzigkeit sein? Was sollte unsere angemessene Reaktion auf Gottes Gnade und Treue sein? Er beantwortet die Frage dann selbst. Gebt euch Gott hin, stellt eure ganzen Leben ihm zur Verfügung, um ein lebendiges und heiliges Opfer für ihn zu sein. Denn das ist euer wahrer Ausdruck der Anbetung. So übersetzt die New International und die Passion Translation. Meistens im Deutsch ist es mit "Das ist euer wahrer Gottesdienst" übersetzt. Aber ich denke, das ist ganz ähnlich. Unser Gottesdienst soll ja auch wahre Anbetung sein. Das Erleben von Gottes Gnade und Barmherzigkeit soll uns also dazu führen, dass wir unsere ganzen Leben, unser alltägliches Leben, essen, schlafen, arbeiten gehen, Hobby, ihm zur Verfügung stellen. Und so leben, dass es ihn ehrt, dass in allem das ein Ausdruck unserer Ehrfurcht, unserer Liebe, unserer Anbetung ist. Im 1. Korinther 2,31 heißt es, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Unser Alltag soll eine laute Sprache sprechen, dass wir diesen Gott ehren wollen. Dass wir eine Lebenshaltung der Ehrfurcht, der Dankbarkeit haben, der Hingabe, der Abhängigkeit in allen Bereichen. So alltägliche Sachen wie Essen und Trinken, alles sollen wir tun. In dieser Abhängigkeit, in dieser Verbundenheit mit diesem wunderbaren Gott. Paulus hat gesagt, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Es geht also darum, dass wir dem Heiligen Geist in uns Raum geben. Im Epheser schrieb Paulus dann Folgendes: Ich kann nicht anders, als anbetend vor Gott, dem Vater, niederzuknien. Er, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Und ich bete, dass er euch den unbegrenzten Reichtum seiner Herrlichkeit und Gunst offenbart. Dass ihr übernatürliche Kraft euer Innerstes mit seiner göttlichen Kraft und Liebe durchflutet. Das wird euch dazu befähigen, die erstaunliche Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu entdecken. Wie tief und weitreichend ist seine Liebe? Wie beständig und allumfassend ist sie? Unendliche Liebe, die nicht zu messen ist und die unser Verstehen übersteigt. Diese extravagante Liebe strömt in uns hinein, bis wir von der Fülle Gottes überströmt werden. Das ist auf Epheser 3 aus der Passion Translation. Ja, wenn diese göttliche Liebe uns erfüllt, wenn wir diese ergreifen, dann können wir doch fast gar nicht anders, als in Anbetung vor Gott staunen und uns hingeben. Und das wiederum gibt uns neue Kraft. Das ist kein Teufelskreis, sondern ein Gotteskreis. Wir lassen uns von ihm erfüllen und durch das Erfülltsein von ihm werden wir noch mehr begeistert und wieder mehr erfüllt und so weiter. Das ist ein göttlicher, wunderbarer Kreislauf. Und das ist wahre Anbetung, nicht das Singen von Liedern. Ich komme schon zum Abschluss und möchte ein paar Verse aus Psalm 34 lesen. Herr, ich platze vor Freude über das, was du für mich getan hast. Meine Lippen sind voll des ewigen Lobes. Ich rühme mich deiner und all deiner Werke. Schließt euch mir an, alle. Lasst uns gemeinsam den Herrn loben. Lasst uns ihn berühmt machen. Schaut auf ihn, verbindet eure Leben mit seinem. Und Freude wird kommen. Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Betet an in Ehrfurcht und Staunen, ihr alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn achtet, der lehrt keinen Mangel. Selbst die Starken und Reichen werden schwach und hungrig. Aber die, die dem Herrn leidenschaftlich nachjagen, wird es nie an etwas Gutem mangeln. Selbst die Starken und Reichen, denen fehlt es manchmal an Dingen. Aber die, die dem Herrn leidenschaftlich nachjagen, denen wird es an nichts mangeln. Deren Seele wird gesättigt. Denen wird es gut gehen am inwendigen Menschen, auch wenn die Umstände nicht zu jubeln lassen. So ganz zum Schluss lese ich noch etwas aus Psalm 62. Einfach weil es so schön ist und weil es so gut tut. Also mir tut es gut, ich hoffe, es tut euch auch gut. Ich stehe in absoluter Stille, schweigend vor dem, den ich liebe. Denn von ihm allein kommt meine Hoffnung. Er ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung und meine Zuflucht. Seine Gegenwart ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist mein Retter, mein Held und meine lebensspendende Kraft. Er ist der Fels, der mir Halt gibt. Meine Zuflucht finde ich bei Gott. Das ist doch so schön, oder? Er ist der Fels, der mir Halt gibt. Er ist meine Zuflucht. Da mag es stürmen und toben, aber Gott ist immer noch meine Zuflucht, meine Burg und deine auch. Er ist immer noch Gott und er bleibt Gott. Und genau in so einer Haltung der Anbetung, der Dankbarkeit wollen wir jetzt auch in das Abendmahl nehmen und den Lobpreis noch gestalten. Dass wir uns diesem wunderbaren Gott überhaupt nähern können, haben wir alleine Jesus zu verdanken. Wir können nichts dazu. Es ist einfach ein Geschenk. Er hat sich hingegeben, damit wir ihm nahe sein können, damit wir uns bei ihm bergen können, damit er unsere Kraft und unsere Stärke sein kann. Wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, dann nimm es doch in dieser Haltung ein. Herr, ich will dich einfach loben. Du bist meine Stärke. Und auch das Abendmahl, das nehmen wir ein als Medizin. Das ist unsere Stärke. Jesu Tod, er hat sein Leib gegeben, damit wir gesund sein. Er hat sein Blut gegeben, damit wir ewiges Leben haben. Er hat einen Bund mit uns geschlossen, einen ewigen Bund. Und niemand kann daran rütteln. Und wir nehmen dieses Abendmahl nicht einfach so, weil es wieder mal Zeit ist, das Abendmahl zu nehmen. Wir nehmen es bewusst. Hey, es ist Jesu Leib, es ist Jesu Blut für uns vergossen, uns zum Heil. Das macht etwas mit mir. Das macht mich froh. Auch wenn ich nicht immer platze vor Freude, aber wenn ich mir das wirklich überlege, dann muss ich sagen, hey Herr, es ist einfach wunderbar, dich zu kennen. Den zu kennen, der alle meine Tage in sein Buch geschrieben hat. Der das Ende vor dem Anfang weiß. Der weiß, was nächstes Jahr sein wird. Und der gute Pläne hat. Was ist doch das für ein Segen? In dieser Zeit diesen Jesus zu kennen. Und ja, wollen wir ihn bekannt machen? Wollen wir nicht über Impfung oder Nicht-Impfung streiten? Wollen wir diesen Jesus bekannt machen? Der wirklich Heil bringt. Der wirklich unsere Seele sättigt. Ich möchte noch beten. Dann übergebe ich den Gottesdienst wieder. Nehmen wir das Abendmahl und Sabine wird dann den Gottesdienst abschließen. Jesus, und ich möchte dir wirklich danken. Du bist unser Heil, du bist unser Fels, du bist unsere feste Burg. Herr, ohne dich wären wir total am Anschlag. Aber weil wir dich haben, sind wir stark. Weil wir dich haben, können wir vertrauen. Weil wir dich haben, können wir zuversichtlich in die Zukunft schauen. Du bist ein wunderbarer Gott. Du hast alles gemacht, dass es uns gut gehen kann. Herr, auch wenn die Umstände wirklich nicht so lässig sind. Herr, und wenn es mich auch traurig macht, wenn ich in die Welt schaue, bist du doch meine Freude. Bist du doch mein Sieg. Herr, und ich will wie der Iraner einfach sagen, ich lehne an deine Schultern. Und ich will näher an meinem Geliebten sein. Danke, Jesus, dass du dich gegeben hast, damit wir näher bei unserem Vater sein können. Dass wir Kinder Gottes sein können, voller Zuversicht. Lass uns einen Unterschied machen in dieser Welt, Herr. Lass uns dich bekannt machen. Lass uns leichter sein, Herr. Je dünker es wird, desto heller sollen mit deinen Kindern strahlen. Lass uns dich kennen, weil das Volk, das dich kennt, wird sich stark erweisen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für das Abendmahl. Ich danke dir, dass du das Brot segnest, den Traubensaft. Herr, wir nehmen es wirklich als göttliche Medizin. Als ein Segen, das du uns in der Lage hast, Jesus. Daran zu denken, dass du den Preis vollkommen gezahlt hast. Dass wir mit dir versöhnt sind und dass es du so gut mit uns machst. Danke, lieber Vater. Danke, danke, danke. Und nochmal danke, Herr. Amen.